Sie hören den Artikel Ammoniten aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Stand 24. Juni 2010. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Die Ammoniten sind eine ausgestorbene Gruppe ausschließlich mariner Kopffüßer. Die Gruppe war sehr artenreich, über 1500 Gattungen sind bekannt, die Zahl der Arten dürfte bei etwa 30.000 bis 40.000 liegen. Die Größe der Schale ausgewachsener Tiere lag meist im Bereich von Zentimetern. Parapuzosia sepenradensis ist mit etwa 1,80 Meter Schalendurchmesser die größte bekannte Art. Ammoniten stellen von ihrem ersten Auftreten im Unterdevon bis zu ihrem Aussterben am Ende der Kreide eine große Zahl der Leitfossilien. Zum Teil erfolgt die zeitliche Abgrenzung mariner Sedimente ausschließlich anhand von Ammoniten. Sie sind für die Geologie und die Paläontologie daher von großer Bedeutung. Aufgrund ihrer Schönheit, Vielfalt und Häufigkeit sind sie auch bei vielen Fossiliensammlern beliebt und entsprechend häufig im Fossilienhandel zu finden. Namensgebung. In die zoologische Systematik wurde die Unterklasse Ammonoidea 1884 von Karl Alfred von Zittel eingeführt. Die Bezeichnung stammt aus der Antike, Plinius der Ältere bezeichnete die Versteinerungen als Ammons Hörner. Die ägyptische Gottheit Amun, auch Amon oder Ammon, wird auch als Widder mit entsprechenden Hörnern dargestellt. Die mit Wülsten versehenen und eingedrehten Hörner dieser Huftiere erinnern an Ammoniten. Die Bezeichnung Keras in vielen wissenschaftlichen Namen von Ammoniten leitet sich vom griechischen Wort Keras für Horn ab. Einige europäische Ortschaften tragen Ammoniten im Stadtwappen, so etwa das französische Villers-sur-Mer in der Normandie, das britische Whitby, die Gemeinde Gosau in Österreich oder die deutschen Gemeinden Kremlingen, Lüdinghausen und Schernfeld. Biologie. Anatomie der Schale. Das wichtigste und zugleich häufig das einzige erhaltene fossilierte Merkmal stellt die Schale der Tiere dar. Sie ist mehrschichtig und besteht aus dem dünnen Periostracum aus Concholin, einer aus Aragonit aufgebauten mittleren Prismenschicht sowie der inneren Perlmuttschicht, dem Hypostracum. Die Grundform des Gehäuses von Ammoniten ist eine in einer Ebene aufgerollte Spirale, wobei sich die Ränder der einzelnen Windungen mehr oder weniger umfassen. Diese Schalenform wird als Planspiral bezeichnet. Die Schale aller Ammoniten ist in zwei Bereiche unterteilt, die Wohnkammer und den gekammerten Auftriebskörper, das Phragmokon. Von außen sind bei Steinkernen ebenfalls aus Perlmutt bestehende Trennwände als Lobenlinien deutlich zu erkennen und stellen ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal der verschiedenen Ammonitenarten und Gruppen dar. Die Kammern waren bei lebenden Tieren mit Gas gefüllt. Der Regulation des Gases diente wie bei den rezenten Perlbooten ein Sifo, der allerdings anders als bei den Nautiloiden nicht in der Mitte der Trennwände, sondern an der Außenkante verläuft. Durch das Ein- bzw. Auslassen des Gases in die Septen war es dem Ammoniten möglich, im Wasser auf- und abzusteigen. Um ein Wachstum des Tieres zu ermöglichen, wurden zum einen der Schalenrand an der Mündung vergrößert, zum anderen im hinteren Teil der Wohnkammer neue Kammern abgetrennt. Die Größen der Schalen variieren stark. Die größten Schalen von Ammoniten mit einem Durchmesser von rund 1,80 Meter wurden bislang in der Westfälischen Bucht gefunden. Sie gehören zur Art Parapuzosia sepenradensis. Die ersten Exemplare wurden 1887 und 1895 in einem Steinbruch bei Seppenrade entdeckt, wonach die Art benannt wurde. Das größte erhaltene Schalengehäuse kam beim U-Bahn-Bau in Dortmund ans Tageslicht. Die Funde stammen aus kreidezeitlichen Mergelschichten. Anatomie der Weichteile. Der Weichteilkörper befand sich hauptsächlich in der Wohnkammer und war wie bei Nautilus mittels großer Muskeln mit ihr verwachsen. Außerhalb der Wohnkammer befanden sich Arme sowie der Kopf mit den Augen und dem Kiefer und die Mündung des Trichters. Die Ausbildung der Weichteile ist nur unvollständig bekannt, wahrscheinlich ähnelten sie im Aufbau denen der Nautiliden. Arme. Alle rezenten Cephalopoden besitzen Arme, entweder 8 oder 10, wie etwa bei Oktopus oder Sepien, oder bei zahlreichen Zirren wie Nautilus. Die Arme von Oktopus oder Sepia sind mit Saugnäpfen besetzt, die von Belemniten mit kleinen Haken. Nautilus besitzt weder Haken noch Saugnäpfe, sondern ein klebriges Sekret. Hieraus ergibt sich für Ammoniten eine ganze Reihe an Möglichkeiten. Am wahrscheinlichsten scheint eine relativ kleine Anzahl an Armen mit Saugnäpfen zu sein. Nahrungsaufnahme: Radula, Abtüchen und Anabtüchen. Der Bau von Mund und Kiefern war bei Ammoniten, dem anderer Weichtiere wie Schnecken oder den enger verwandten lebenden Kopffüßern, ähnlich. Fossil erhaltungsfähig sind insbesondere Hartteile. Nur in Ausnahmefällen wurden die Zähnchen der Radula, der Raspelzunge, gefunden. Häufiger sind isolierte Teile des Kiefers wie Abtüchen und Anabtüchen erhalten. Da die Radula von Cephalopoden funktional nur geringem evolutionärem Druck unterliegt, sie dient im Wesentlichen dem Weitertransport von Nahrung beim Schlingvorgang, kann sie nur wenig zur Deutung beitragen. Die Radula der Ammoniten war schmal und lang, die Zahl, Größe und Gestalt der Zähnchen der Radula variierte besonders mit der Körpergröße. Abtüchen, die man lange in Analogie zu Bildungen bei Nautilus als Gehäusedeckel deutete, sind durch neuere Untersuchungen als Teil des Unterkiefers identifiziert, die anders als die Kieferrezenter Kopffüßer allerdings nicht zum Schneiden oder Beißen geeignet waren. Die in ihrer Gestalt an Muscheln erinnernden Abtüchen bestehen aus zwei spiegelsymmetrischen Schalen, die zum Teil sehr solide sind und Wachstumsstreifen aufweisen. Anhand von Serienschliffen ließen sie sich als Stützstrukturen des verhornten Unterkiefers erkennen, der mit einem ebenfalls verhornten Oberkiefer zusammenwirkt. Die Radula befindet sich zwischen den Kieferteilen. Abtüchen finden sich vom Lias bis zum Aussterben der Ammoniten in der Kreide. Die nur hornig ausgebildeten Anabtüchen gehören zum Unterkiefer anderer Ammonitenarten, die vom Oberdevon bis zum oberen Lias lebten. Unter anderem anhand der Gestaltung von Radula und Abtüchen sowie von in Ausnahmefällen fossilierten Resten des Mageninhalts lässt sich die Nahrungsbiologie der Ammoniten erschließen. Die Abtüchen dienten vermutlich zum Hineinschaufeln von Nahrung. Aufgrund der Physik der Ammonitenschale waren Ammoniten sicher keine schnellen Jäger, allenfalls Lauerjagd kommt für die langsamen Ammoniten in Frage. Die oft kleinen Wohnkammern bieten nicht genug Platz für einen langen Pflanzenfresserdarm. Gegen eine vegetabile Ernährung spricht auch die Verbreitung in oberflächenfernen Meeresteilen, in denen Pflanzen fehlen. Als Nahrung kommen daher Plankton, Foraminiferen, kleinere Ammoniten, Krebse, Muschelkrebse, Stachelhäuter, Brachiopodenbrut oder Aas und eventuell auch Korallen und Bryozoen in Frage. Auffällig ist, dass nach dem Erlöschen der Ammoniten in der Oberkreide die Blütezeit der marinen Schnecken beginnt. Weitere Weichteile. Nachweise von Tintenbeuteln bei Ammoniten sind nicht eindeutig. Höchstwahrscheinlich liegen Verwechslungen mit Magen und Ösophagus der Ammoniten vor. Kiemen sind nicht fossil überliefert. Nautiloiden haben 4 Kiemen, die anderen rezenten Kopffüßer nur 2 Kiemen. Aufgrund der Verwandtschaftsverhältnisse wird vermutet, dass Ammoniten 2 Kiemen besaßen. Auch Augen sind fossil nicht überliefert, man vermutet aber, dass es sie gab. Die Frage ist, ob sie mit ihnen nur schwarz-weiß oder farbig sehen konnten. Nautiloiden besitzen Augen ohne Linsen, die nach dem Prinzip der Lochkamera funktionieren. Rezente Kopffüßer besitzen verschiedene Formen von geschlossenen Linsenaugen. Rhyncholiten. Rhynchulithen, die aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit den Kiefern von Nautilus früher als Kieferteile von Ammoniten gedeutet wurden, sind nach heutiger Auffassung sicher keine Ammonitenkiefer, sondern vermutlich Kiefer von anderen Cephalopoden. Eine Zuordnung zu einzelnen Gruppen ist aber noch nicht möglich. Fortbewegung. Aus einem Vergleich mit der rezenten Gattung Nautilus kann bei Ammoniten nicht auf eine Fähigkeit zu schwimmen oder zu schweben geschlossen werden. Der Verwandtschaftsgrad mit Nautilus ist nur noch gering, die Unterschiede der Gehäuseausbildung dagegen sind bedeutend. Ammoniten sind vor 65 Millionen Jahren ausgestorben, während Nautilus bis heute überlebt hat. Die Gründe liegen in der unterschiedlichen Lebensweise. Für die Beurteilung der hydrostatischen Eigenschaften von Schalen spiraliger Kopffüßer sind die Lage des Auftriebsmittelpunktes und des Schwerpunktes sowie die Länge der Wohnkammer von großer Bedeutung. Aus dem Abstand dieser Zentren ergibt sich die Gleichgewichtsstellung der Mündung im Wasser sowie die Stabilität gegen Rotation infolge des Trichterschubs. Die Länge der Wohnkammer ist zudem maßgeblich für das Gesamtgewicht des Tieres bzw. für das Verhältnis von Auftrieb zu Gewicht. Die Größe des Auftriebs ergibt sich allein aus dem Gesamtvolumen des Tieres. Die kurze Wohnkammer von etwa einem Drittel des Umfangs bei Nautilus bewirkt eine günstige Gehäusestellung und ein Gesamtgewicht, das Schweben ermöglicht. Ein großer Abstand zwischen Auftriebsmittelpunkt und Schwerpunkt sorgt dabei für ausreichende Stabilität. Diese Eigenschaften verleihen Nautilus die Fähigkeit, vom Meeresboden unabhängig zu sein, in einem großen Bereich von Meerestiefen zu existieren und sich mittels seines Trichterrückstoßes gemächlich horizontal zu bewegen. Bei Ammoniten sind alle Eigenschaften des Gehäuses für das Schwimmen sehr ungünstig. Ihre meistens erheblich längere Wohnkammer im Vergleich mit Nautilus bedingt eine sehr geringe Stabilität, eine vielfach nach oben gerichtete Gehäusemündung und dazu fehlende Schwebefähigkeit. Wegen dieser Eigenschaften konnten Ammoniten nicht schwimmen und mussten sich am Boden kriechend fortbewegen, wobei das Gehäuse wie bei Schnecken getragen wurde. Der Trichter diente in erster Linie der Atmung und konnte nicht zur Fortbewegung genutzt werden. Frühere Vorstellungen, dass Ammoniten schwimmen und einen Schwebezustand herstellen konnten, sind nicht zutreffend, ebenso die alte Idee, dass Ammoniten mit hochmündigen, glatten Schalen aufgrund ihres geringen Wasserwiderstandes als schnelle Schwimmer zu betrachten sind. Die Bindung an den Meeresboden epikontinentaler Flachmeere machte Ammoniten für Schwankungen des Meeresspiegels, insbesondere bei Regressionen, stark anfällig und ließ sie am Ende der Kreidezeit endgültig aussterben. Geschlechtsdimorphismus: Mikrokonche und Makrokonche. Bei einigen Ammoniten lag vermutlich ein starker baulicher Unterschied bei Männchen und Weibchen vor, bei dem sich die kleineren Männchen, Mikrokonch, sogenannte Zwergmännchen, von den größeren Weibchen, Makrokonch, unterscheiden lassen. Um dieses zu belegen, müssen ausgewachsene Ammoniten der gleichen Art verglichen werden. Dies geschieht über die Bildung einer morphologischen Reihe. Dass eine Ammonitenschale einem ausgewachsenen Tier und nicht einem kleinen, noch nicht erwachsenen Tier gehörte, lässt sich anhand der Lobenlinien erkennen. Bei erwachsenen Tieren verringert sich der Abstand zwischen den letzten Lobenlinien, es kommt zur Lobendrängung. Auch in weiteren Schalenmerkmalen wird ein Geschlechtsdimorphismus vermutet. An der Gehäusemündung besitzen einige Arten Schalenverlängerungen, die Visier genannt werden. Diese könnten kleinere Männchen vor Kannibalismus der Weibchen geschützt haben. Verwandtschaft und Stammesgeschichte. Die Ammoniten gehen ebenso wie die Belemniten aus der Gruppe der Baktriten hervor. Drei große, artenreiche Gruppen, die Goniatiten, die Keratiten und die Ammoniten, folgen aufeinander. Am Ende des Perm und der Trias starben jeweils bis auf wenige Gattungen alle Vertreter der Ammoniten aus. Dem Aussterben folgte rasch eine schnelle Neubildung von Arten und Gattungen. In der Oberkreide starben alle Ammoniten ohne Nachfahren aus. In der Frühphase der Evolution der Ammoniten veränderte sich die grundlegende Gestalt der Schale von einer primär gestreckten Form, die bereits gekammert war, in die planspirale Form, der überwiegende Teil der Gattungen und Arten angehört. Aber auch diese Form war nicht frei von evolutionären Entwicklungen. So nahm etwa die Gestaltung der Lobenlinie an Komplexität zu, wie zum Beispiel Vertreter der großen Gruppen Goniatiten, Keratiten und eigentliche Ammoniten zeigen. Die Komplexität der Lobenlinie nimmt auch im Laufe der Ontogenese zu. Die Lobenlinie ist bei als Steinkernen erhaltenen Ammoniten zu erkennen. Neben dieser Tendenz finden sich eine Unzahl an Variationen der Proportion der Schale, von Verzierungen wie Rippen, Spaltrippen, Wülsten, Rillen, Dornen oder Knoten, zum Teil als Folgen von Konvergenz. Typogenese. Ammoniten waren das Musterbeispiel der überholten Typostrophenlehre, wie sie Otto Heinrich Schindewolf vertrat. Eine Typostrophe beginnt mit der Entstehung einer neuen Form, Typogenese, die dann im Laufe der Zeit im Rahmen ihrer Entwicklungspotenzen ausgestaltet wird, Typostase. Schließlich gelangt die Form an die Grenzen ihrer Möglichkeiten und stirbt aus, Typolyse. Die Evolution der Ammoniten folgt scheinbar diesem Schema. Beispielsweise ist in dieser Deutung das Auftreten von heteromorphen Ammonitenarten, die keine Planspiralengehäuse besitzen, in der Oberkreide eine Typolyse, das heißt eine stammesgeschichtliche Degeneration. Spätere Funde belegen das Auftreten solcher Formen auch in anderen Epochen. Aussterben. Vor dem endgültigen Aussterben der Ammoniten an der Kreide-Tertiärgrenze gab es zwei weitere Massenaussterben. Das erste in der rund 10 Millionen Jahre dauernden Permkrise, bei der rund 75-90% aller Tierarten ausstarben. Das zweite Massensterben der Ammoniten liegt an der Trias-Jura-Grenze. Bei beiden Massensterben haben nur wenige Ammonitenarten überlebt, die danach schnell eine Vielzahl neuer Familien, Gattungen und Arten entwickelten. Die Ursachen für diese Massenaussterben sind umstritten, klimatische und astronomische Ursachen werden ebenso diskutiert, wie unter anderem aufgrund von Kontinentaldrift veränderte Meeresströmungen mit tiefgreifenden Wechseln im Nahrungsangebot, Temperaturverteilung im Meer und der Wassertiefe, also rapiden Änderungen der Ammonitenhabitate. Schmuck aus Ammoniten. Aus fossilen Überresten von Ammoniten kann sich der als Ammolit bezeichnete opalisierende Edelstein bilden, der im Schmuckhandel auch unter dem Namen Chalcedin oder Korit angeboten wird. Des Weiteren gibt es einige wenige Vorkommen von opalisierenden Muschelmarmoren, die aus Schalenresten von Ammoniten bestehen, wie beispielsweise der Bleiberger Muschelmarmor in Kärnten und weitere Vorkommen in Hall in Tirol in Österreich, die zu Broschen, Ringen, Dosen und als Tischeinlagerungen verarbeitet wurden. Weitere Muschelmarmore kommen bei Jelatma an der Oka im europäischen Russland, bei Folkestone in Südengland, bei Bakulites von Wyoming und bei Lethbridge in Alberta, Kanada vor. Komplett pyritisierte Ammoniten werden im Volksmund als Goldschnecken bezeichnet und wie auch geschnittene und polierte Exemplare in Schmuckstücke, zum Beispiel Amulette, eingearbeitet. Sie hörten den Artikel Ammoniten, Stand 24. Juni 2010. Sprecher Kai Gerlach. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/ammoniten. Eine Versionsgeschichte mit den Autoren findet sich dort unter dem Link Versionen Autoren. Der Artikel steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported sowie unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Die Lizenzbestimmungen können in der Wikipedia oder unter www.creativecommons.org sowie unter www.gnu.org nachgelesen werden.